Dämmerung im Hafen von Cartagena. Eine von schlanken Säulen gesäumte Bühne erhebt sich vor der Kulisse des Mittelmeeres. Im Schein der Fackeln wartet unbeweglich eine kleine Gruppe in lange, fließende Gewänder gehüllte Menschen. Ein Schiff läuft ein. Es bringt die ersehnte Verstärkung, Hunderte von Söldnern aus allen Teilen der Welt. Sie sollen Cartagena, die Hauptstadt der Karthager auf der Iberischen Halbinsel, vor dem Einfall der Römer retten. Man schreibt das Jahr 209 vor Christus. Es ist ein historischer Augenblick, für die Karthager ein Hoffnungsschimmer mitten im zweiten punischen Krieg zwischen Rom und Karthago. Ein Aufatmen geht durch die Menge derer, die da auf der Bühne stehen. Sie alle sind Mitglieder des Rats von Karthago. Drei Frauen in dunkelroten, bodenlangen Samtkleidern schwenken langsam wie zum Gruß ihre goldenen Standarten.
Wenn wir die historischen Szenen nachstellen, dann ist das so, als ob wir die Zeit um 2200 Jahre zurückdrehen würden. Oft bekomme ich während der Aufführung Gänsehaut, weil es so bewegend ist.
10 Tage lang lassen die Einwohner von Cartagena Arbeit und Alltag hinter sich und tauchen ein in die Stadtgeschichte. So wie diese junge Frau auf der Bühne, die zum Rat von Karthago gehört. Vorsichtig rückt sie ihr goldenes Diadem zurecht, das im Schein der Fackeln glänzt. Ihre Augen richten sich erwartungsvoll auf General Hannibal, den Anführer der Karthager. Der glatzköpfige, vollbärtige Mann mit dem wallenden Feldherrnmantel über der kurzen Metallrüstung beobachtet vom Podest der Bühne aus, wie die Söldner das Schiff verlassen.
Der Anführer der Söldner schwingt sein Schwert in Richtung Land und fordert seine Leute auf, sich in den Dienst der karthagischen Feldherren zu begeben. Etwa 200 Männer, mit kurzer, weißer Tunika bekleidet, brechen unter begeistertem Trommelwirbel auf, um für Hannibal in den Kampf zu ziehen. Einer von ihnen ist Segundo Sanchez.
La verdad que la gracia un poquito de lo que era Aníbal antiguamente es que tenía un ejército muy heterogéneo.
Das Besondere an Hannibal war, dass er ein sehr heterogenes Heer befehligte. Seine Truppen rekrutierten sich aus Volksstämmen verschiedener Länder. Er verstand es, diese Krieger unterschiedlicher Sprachen und Kulturen zu einem Heer zu einen. Wir sind alle Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, aber wir bilden eine gemeinsame Front und folgen den Befehlen desselben Anführers.
Segundo Sanchez, der über seiner Rüstung lässig ein Bärenfell um die Hüfte geschwungen trägt, gehört dem Stamm der Iberer an. Sie galten einst als besonders kampffreudig, erzählt er. Deshalb wurden sie von den Karthagern mit Vorliebe angeworben und waren von den Gegnern sehr gefürchtet. Segundo Sanchez lebt ganz in seiner Rolle.
Wir sind Karthager und wir fühlen uns auch als Karthager. Sicher spielt da auch eine gute Portion Rebellion mit. Obwohl wir wissen, dass die Karthager diesen Kampf verloren haben, sind wir doch stolz darauf, Teil einer Zivilisation zu sein, die einmal sehr bedeutsam war.
Eine elegant gekleidete Frau in dunkelgrüner, langer Tunika widerspricht Segundo Sanchez vehement. Mit verächtlicher Geste stemmt sie die Hände in die Hüften. Ihr Herz, daran lässt sie keinen Zweifel, schlägt für die Römer.
Also eines steht doch wohl fest. Die Römer waren es, die den Reichtum hierher gebracht haben. Klar, da wir Römer die Karthager von der Macht vertrieben haben, mögen sie uns nicht. Sie sind eben anders. Wie soll ich sagen, einfach grobschlächtiger. Und wir, die sie besiegt haben, sind da schon aus einem sehr viel edleren Holz.
Die Frau im Römergewand fällt ihrem karthagischen Widerpart aber sofort lachend in den Arm. Sticheleien gehören ebenso zum Fest wie die entscheidende Schlacht um die Stadt und die allabendlichen Trinkgelage. Jeder hier in Cartagena hat eine persönliche Präferenz, sieht sich als karthagische oder römische Reinkarnation vergangener Zeiten. Um die beiden Streitenden hat sich inzwischen ein kleines Grüppchen in antik anmutenden Gewändern gebildet. Auch die Anführer der sich bekriegenden Parteien haben sich dazugesellt. Mit gesetztem Schritt tritt der römische General Scipio aus der Menge. Der Mann mit dem goldenen Kampfhelm und der ledernen Rüstung hebt kurz die Hand, um sich Gehör zu verschaffen. Er wählt jedes Wort mit Bedacht, während seine Gefolgschaft ihm andächtig lauscht.
Die Karthager haben die Gewohnheit, einen Bart zu tragen. Einige ihrer Truppen, zum Beispiel die Iberer, haben auch lange Haare. Daran erkennt man sie sofort. Wir Römer sind da sehr viel reinlicher, legen zum Beispiel immer Wert darauf, uns zu rasieren. Die Karthager ziehen übrigens auch mit Kriegsbemalung in den Kampf. Wir Römer haben da ganz andere Sitten. Wir sind einfach kultivierter.
Ein Raunen geht durch die Menge. Hervortritt nun der Karthagerführer Hannibal. Er macht eine abwertende Handbewegung und richtet seinen Blick fest auf den feindlichen Herausforderer.
Wir sind dafür viel lustiger und temperamentvoller als die Römer. Mag sein, dass sie uns im Kampf besiegt haben, aber beim Festefeiern sind wir ihnen haushoch überlegen. Und das ist jedes Jahr so.
Inzwischen ist es Nacht geworden. Für heute ist das Spektakel, das die Ereignisse der Stadtgeschichte darstellt, beendet. Jetzt strömt die ganze Stadt hungrig in die Feldlager, wo die beiden sich bekriegenden Parteien ihre Hauptquartiere errichtet haben.
Durch die Gassen der Altstadt ziehen scharenweise ganze Familien mit langen Gewändern, die leicht im Wind der Meeresbrise flattern. Der Weg führt entlang der marmorgepflasterten Fußgängerzone von Cartagena. Vorbei an gepflegten Jugendstilfassaden mit eleganten Boutiquen und volkstümlichen Bars. Die Kneipen sind brechend voll. Von drinnen dringt ausgelassenes Gerede und laute Musik auf die Straße. Einige Krieger in kniehohen Schnürsandalen stehen mit einem Bier in der Hand vor der Kneipe, haben hier auf halbem Weg zur Festwiese eine kurze Rast eingelegt und beobachten den nicht enden wollenden Menschenstrom, der an ihnen vorüberzieht. Auch kleine Kämpfer, mit Lederschurz und Feldstiefeln bekleidet, trotten an der Seite ihrer Eltern mit. Wild, die Schwerter schwingend, bekriegen sie sich zwischendurch zum Zeitvertreib als Hannibal und Scipio.
Heute, da Videokonsolen so in Mode sind, finde ich es fantastisch, wenn ein Kind später einmal General Hannibal spielen will und wenn es zum Beispiel auch weiß, dass Hannibal ein großer karthagischer Stratege war. Das ist genauso wichtig wie zu wissen, dass das römische Theater in Cartagena eine lange Vergangenheit hat und dass Cartagena eine Stadt mit 5 Hügeln ist. Für die Menschen hier ist die Geschichte Teil ihres Alltags. Deshalb empfinden sie dieses Spektakel nicht als Karneval. Sie sagen auch nicht, dass sie sich verkleiden, weil sie überzeugt sind, dass sie etwas tragen, was sie irgendeinmal in der Vergangenheit am Leib hatten.
Carolina Pereira ist eine von denen, die sich auf den Weg zur Festwiese gemacht haben. Sie ist heiser vom vielen Sprechen und vom ausgiebigen Feiern der letzten Nächte. Die Frau mit dem zweiteiligen ledernen Iberer-Kostüm, das den Bauchnabel freilässt, ist studierte Historikerin. Sie kam vor 10 Jahren vom zentralspanischen Burgos nach Cartagena. Ursprünglich, um archäologischen Funden nachzuforschen, Carolina Pereira ist hängen geblieben. Seit Jahren arbeitet sie mit Leib und Seele im Festkomitee mit. Die Geschichte der Stadt lässt sie nicht los. Weder sie noch die anderen Menschen in Cartagena. Denn die Vergangenheit begegnet der Bevölkerung auf Schritt und Tritt. Schließlich lebe sie unter ihren Füßen weiter, sagt Carolina Pereira und stampft zum Beweis kurz mit den perlenbesetzten Ledersandalen auf den Marmorboden.
Früher gab es ein sehr beliebtes Spiel in Cartagena. Plünderung antiker Überreste. Jeder hat hier irgendwelche Fundstücke zu Hause, seien Scherben antiker Vasen oder alte Münzen. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben die Kinder im Sand mit Knochen gespielt. Dann aber kam eines Tages ein bekannter Archäologe und fragte, wo holen denn die Kinder all die alten Knochen her? Also ließ er Ausgrabungen vornehmen und siehe da, plötzlich kam eine römische Grabstätte ans Tageslicht.
Cartagena sei eine Stadt voller Schätze, schwärmt Carolina Pereira. Die Nekropolis, das römische Theater, die alte Stadtmauer. Und dann sei da natürlich noch das Meer, mit dem die Stadt immer eng verbunden gewesen sei, erzählt die Frau und deutet auf die palmengeschmückte Uferpromenade. Cartagena, fährt die Historikerin fort, habe einen der bedeutendsten Seehäfen des Landes und die größte Marinebasis an der spanischen Mittelmeerküste. Sie macht eine kurze Pause und rückt ihren bronzenen Gürtel zurecht. Dennoch stehe der Ort heute im Schatten von Murcia. Murcia nämlich ist die Hauptstadt der Region. Ein Aschenputtel-Dasein, das die Historikerin völlig ungerechtfertigt findet.
In Theorie ist eine Stadt infinitamente mehr potente als Murcia, aber...
Cartagena hat eigentlich eine viel längere Geschichte als Murcia. Unter der Franco-Diktatur aber wurden die autonomen Regionen Spaniens neu definiert und Cartagena Murcia untergeordnet. Deshalb ist diese Region auch nach der Hauptstadt Murcia benannt. Wir haben das nicht verdient. Schließlich haben wir den bedeutenderen Hafen, wir haben die schöneren Feste, das bessere Essen und eben einen ganz besonderen Menschenschlag. Sogar der Bischof residierte früher einmal in Cartagena. Gegen Ende des Mittelalters aber fielen hier die Piraten ein und deshalb verlegte der Bischof aus Sicherheitsgründen seinen Sitz nach Murcia. Aus diesem Grund ist in Murcia auch bis heute die Diözese angesiedelt, obwohl wir die ältere Kathedrale haben. Das ist ein Stachel, der ziemlich tief sitzt und uns schon sehr schmerzt. Schon von Weitem blinkt die grelle Leuchtreklame über dem säulengeschmückten Eingang des Feldlagers in der dunklen Nacht. Laute Diskomusik dröhnt über den Festplatz. Immer mehr Menschen strömen ins Lager. Hier reiht sich ein langes Zelt ans andere. Im Inneren wird an langen Tischen bis in den frühen Morgen hinein gefeiert und ausgiebig gegessen und getrunken. Am Tresen stehen 5 ziemlich verwildert aussehende bärtige Karthager mit freiem Oberkörper und kurzem Lendenschurz und schenken literweise Bier aus. Nebenan wenden ihre Mitkämpfer Lammkoteletts auf dem Holzkohlegrill. Aus einem kupfernen Topf wird gekochter Tintenfisch aus dem brodelnden Wasser geholt. Jedes Festzelt wartet mit anderen landestypischen Spezialitäten auf. Und wer Glück hat, teilt an einem Abend vielleicht auch einmal die Tafel mit Hannibal oder Scipio. Selbstverständlich sind beide Lager streng voneinander abgetrennt. Dennoch gibt es hin und wieder, vor allem zu später Stunde, Zwischenfälle, die nicht immer gewaltfrei sind. Da kann es schon einmal vorkommen, dass eine Einheit der Karthager ins Territorium der Römer vordringt und Frauen raubt. Für viele Festteilnehmer gehören diese nächtlichen Überfälle zu den Höhepunkten dieses Festes. So wie für Diego Caparros, der in einem der Karthager-Zelte eifrig ein Bierglas nach dem anderen leert, während er Helm und Schwert auf der Bank abgelegt hat.
Hubo un año, una noche, atacamos un campamento romano.
Eine Nacht ist mir da noch besonders in Erinnerung. Da sind wir ins feindliche Lager vorgedrungen und haben eine Römerin entführt. Ihr Ehemann hat uns damals sogar 10.000 Peseten, also umgerechnet rund 60 Euro, in die Hand gedrückt, damit wir seine Frau die ganze Nacht lang unterhalten. Und natürlich auch, damit er selbst das Fest ganz ungestört genießen kann. Der Frau war das offenbar recht. Sie machte überhaupt nicht den Eindruck, als würde sie sich daran stoßen. Also haben wir sie mitgenommen. Und irgendwann am frühen Morgen kam der Ehemann dann kurz vorbei, aber nur um sie zu fragen, ob alles in Ordnung sei und wann er sie denn abholen solle. Sie blieb dann noch eine ganze Weile bei uns. Die Frau hat sich fantastisch amüsiert und er sicher auch. Aber das sage ich wirklich ohne böse Hintergedanken.
Ella se lo pasó de vicio con nosotros, él disfrutó también, pero sin malos rollos.
Diego Caparros stellt sein Bierglas kurz ab. Jeder, findet er, könne sich beim Feiern doch auf seine Weise amüsieren. Wichtig sei nur, dass man sich einig sei. Den weiblichen Geiseln, fügt der bärtige Mann mit Nachdruck hinzu, begegne man grundsätzlich mit großem Respekt.
Wir haben diese Frau damals wie eine Königin behandelt. Manche haben ganz falsche Vorstellungen davon, was so eine Entführung bedeutet. Sie sagen, ihr sperrt die Leute ja ein wie die Tiere. Das stimmt natürlich nicht. Gut, manchmal kommt es schon vor, dass wir auch mal jemanden in einen Käfig stecken. Aber dann sorgen wir dafür, dass es dieser Person weder an Essen noch an Trinken fehlt. Und es gibt wirklich Leute, die stehen Schlange, um einmal in so einen Käfig gesteckt zu werden. Sie wollen eben ganz in die Zeit der Antike eintauchen und dabei auch solche Erfahrungen machen.
Diego Caparros stand nicht immer auf der Seite der Karthager. Früher, erzählt er mit gedämpfter Stimme, habe er in den Diensten der Römer gekämpft. Daran waren seine Schulfreunde schuld. Die hatten ihn damals überredet. Später hat Diego sich das dann anders überlegt. Der Mann, der im wahren Leben Taxifahrer ist, streicht sich wohlgefällig über seinen üppigen schwarzen Vollbart. In seinen Adern, meint er, fließe eben das Blut der Karthager. Deren raubeinige, rebellische Art liegt ihm einfach mehr. Dafür ist Diego auch bereit, Opfer zu bringen, zum Beispiel sich einen Bart stehen zu lassen.
In Cartagena ist es wahnsinnig heiß und auch ziemlich feucht. Vor allem im Sommer ist es manchmal unerträglich. Im Juni lassen wir uns also einen Bart sprießen, damit er im September, wenn das Fest beginnt, so richtig schön üppig ist. Wenn das Spektakel zu Ende geht, dann veranstalten wir, meist in der letzten Nacht, so eine Art kollektives Scheren. Das ist ein festes Ritual bei uns.
Diego Caparros wirft einen Blick auf die Uhr. Es ist schon 2:30. Am nächsten Abend wird er auf dem Schlachtfeld stehen. So wie die meisten aber hat er vor, bis 4 oder 5 Uhr weiter zu feiern. Der Karthager sieht die Dinge entspannt. Dieses Fest gibt's schließlich nur einmal im Jahr. Und das will er ungetrübt genießen, ohne Taxi und ohne Kunden. Seinen Sommerurlaub nimmt er deshalb im September. Da kann er tagsüber seinen Rausch ausschlafen und den Schwerpunkt seiner Aktivitäten in die Nacht verlegen.
Der Morgen der entscheidenden Schlacht. Wer sich ausgeschlafen genug fühlt, schlendert über den historischen Jahrmarkt der Stadt. Vor allem Eltern mit Kindern sind an diesem Vormittag unterwegs. An den Ständen kann man Holzspielzeug erstehen, Modeschmuck und Handtaschen. Die Sonne brennt bereits um 11 Uhr unbarmherzig vom Himmel. Die meisten Bewohner Cartagenas aber sind unempfindlich gegenüber der Hitze. Schließlich sind sie in leichte, fließende Stoffe gehüllt. Sie legen ihre altertümliche Tracht in diesen Tagen nicht ab. Spätestens zur Mittagszeit mischen sich auch die Langschläfer wieder unters Volk. Langsam macht sich eine gewisse Unruhe in der Stadt breit. Nervös hasten ein paar vereinzelte Krieger in rasselnden Rüstungen durch die sengende Hitze. Die jeweiligen Truppen haben sich an diesem schicksalsschweren Tag zum Essen im Restaurant verabredet, um sich vor der Schlacht zu stärken. So will es die Tradition. Rund 20 kampfesmutige Krieger aus den Reihen der Karthager haben an einem blanken Holztisch Platz genommen. Das Essen in dieser Kneipe sei einfach und deftig, erzählt Ramon Ortiz, der Stammesälteste dieser Truppe, während er hungrig und leicht übermüdet an einem Stück Brot knabbert.
Wir versuchen vor dieser Schlacht, von der wir ja wissen, dass wir sie verlieren werden, das letzte Mal, so gut es eben geht, zu genießen. Natürlich findet das in einem festlichen Rahmen statt, aber das Essen ist sehr schlicht. Bei uns gibt es heute Spiegeleier mit Paprikawurst. Wozu noch viel Geld ausgeben, wenn man doch eh weiß, dass man kurz darauf stirbt?
Auf der großen Wiese vor der historischen Stadtmauer Cartagenas haben sich inzwischen in der Dämmerung tausende Menschen versammelt. Manche haben Leitern mitgebracht, um den Höhepunkt des Spektakels aus entsprechender Perspektive zu bewundern. Trommelwirbel liegt in der Luft. Die feindlichen Truppen beginnen, sich zu positionieren. Mit dramatischer Stimme appelliert General Hannibal an seine Kämpfer, die Stadt zu verteidigen. Jetzt, ruft er den Seinen zu, sollen die Waffen sprechen. Der General thront hoch über ihnen auf einem hölzernen Wagen. Das Scheinwerferlicht wirft seinen Schatten in gigantischer Größe auf die Stadtmauer. Die Anspannung ist groß, nicht nur bei den Karthagern. Auf der Seite der römischen Truppen hat sich inzwischen eine kleine Gruppe um General Scipio geschart. Mit seinen engsten Vertrauten bespricht der Feldherr die letzten Details. Nervös drückt Scipio den goldenen Kampfhelm tiefer in die Stirn.
Es bedeutet schon sehr viel, eine so große Menschenmenge anführen zu müssen. Ich glaube, es kämpfen mehr als 2000 Leute auf meiner Seite. Da muss man ein guter Feldherr sein, da muss man seinen Text gut beherrschen und entsprechend seine Rolle spielen. Das ist sehr kompliziert, eine echte Last und eine große Verantwortung.
Alles wartet jetzt nur noch auf den schicksalhaften Einsatzbefehl. Dann blasen Hannibal und Scipio gleichzeitig zum Angriff. Die gegnerischen Truppen stürmen, die Schutzschilde voran, aufeinander los. Ein lautstarkes Säbelgemetzel beginnt. Die Gegner verkeilen sich ineinander, versuchen sich gegenseitig zu Fall zu bringen, dem Feind die Waffen zu entreißen. Über den kämpfenden Truppen, deren mächtiger Schatten gegen die Stadtmauer geworfen wird, wogt immer wieder die Stimme der beiden Feldherren. Was von der Ferne aus gefährlich aussieht, ist für die Beteiligten aber meist ein Heidenspaß.
Der Kampf ist für mich der schönste Moment. Das gibt dir einen solchen Adrenalinschub. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Endlich fühlst du dich als Krieger. Du sehnst dich ja schon lange nach dem Kampf. Aber natürlich prügeln wir da nicht wirklich aggressiv aufeinander ein. Das ist eben das Schöne an dem Fest. Wir teilen ja die Lust am Kampf. Im Grunde ist das ähnlich wie im Fußball. Wir sind zwar Gegner, aber wir nehmen es sportlich. Und hinterher, nach dem Finale, feiern wir gemeinsam.
Am Ende lassen die Streithähne schließlich voneinander ab. Die Karthager verlieren ihre Hauptstadt auf der iberischen Halbinsel und damit den Verbindungshafen zu ihrer afrikanischen Heimat. Und nicht zuletzt auch den Zugang zu den nahegelegenen Silberminen. Die Römer werden sie später ausbeuten und der Stadt zu großem Wohlstand verhelfen.
Erschöpft machen sich die Krieger ein letztes Mal zum Feldlager auf. In dieser Nacht gehen für die Bewohner von Karthago 10 Tage Ausnahmezustand zu Ende. Wieder einmal sind sie ganz eingetaucht in dieses Fest und in ihre Vergangenheit. Dabei ist das historische Spektakel gerade einmal 22 Jahre alt. Nach Feiern war der Stadt nämlich lange Zeit nicht zumute. Seit Generationen fand hier, so wie in vielen anderen Hafenstädten auch, jedes Jahr im Juli eine Bootsprozession auf dem Meer statt. 1972 aber kam es dabei zu einer Karambolage. 10 Menschen ertranken. Es habe lange gedauert, bis sich die Bevölkerung von diesem Schock erholt habe, erzählt Carolina Pereira.
Irgendwann entstand das Bedürfnis, ein neues Fest zu schaffen. Denn das Einzige, was hier den Namen Fest verdiente, waren die Karfreitagsprozessionen der Semana Santa. Nach dem Drama, das wir mit der Bootsprozession erlebt haben, gab es jahrelang kein anderes Fest. Also kamen die Leute auf den Gedanken, ein historisches Spektakel zu veranstalten. Das war eine sehr gute Idee. Man hätte ja auch irgendeinen Schutzheiligen aus der Schublade kramen oder einen Stierkampf veranstalten können. Aber das Fest dem Kampf zwischen Karthagern und Römern zu widmen, war sinnvoll. Den Krieg hat es ja gegeben. Er ist ein Teil unserer Vergangenheit, die in der Stadt sehr tief verankert ist.
Irgendwann aber geht auch die letzte Nacht im Feldlager zu Ende. Am nächsten Morgen müssen die Zelte abgebaut werden. Der Alltag kehrt zurück. Dann sei erst einmal Katzenjammer angesagt, meint Carolina Pereira.
Natürlich wollen wir erst einmal alle ausruhen. Aber nachts um 12 verlangt dein Körper einfach wieder danach, einen Trinken zu gehen. Außerdem passt dir kein normaler Straßenschuh mehr, nachdem du fast einen Monat lang in Sandalen herumgelaufen bist. Auch in Jeans fühlt man sich plötzlich wieder ganz unwohl. Man hat sich ja nur in einem langen, leichten Gewand bewegt. Manchmal wachst du morgens um 4 auf und bekommst plötzlich Hunger, hast Appetit auf ein paar spritzgebackene Kringel. Es dauert schon eine Zeit, bis du zum alten Rhythmus zurückfindest. Da bist du schon ein paar Tage lang ziemlich neben der Spur.
Aber Carolina Pereira kennt ein Rezept, um den Kater nach dem großen Fest zu bekämpfen. Das gemeinsame Abbauen des Zeltlagers nämlich. Das wird für alle zur Therapie.
Y desmontar schon.
Mit dem Abmontieren sind wir dann wieder 5 Tage beschäftigt. Die Fassaden müssen abgebaut und verstaut werden. Es wird geputzt, gefegt und geschrubbt. Und alles wird fürs nächste Jahr vorbereitet.